Ich lese aus Matthäus 27, die Verse 45 bis 56. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr schrie Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten, der ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Aber die anderen sagten, lass doch, wir wollen sehen, ob Elia kommt und ihm hilft. Da schrie Jesus noch einmal laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang von dem Allerheiligsten von oben bis unten. Die Erde bebte und die Felsen zerbarsten. Gräber öffneten sich und viele Verstorbene, die nach Gottes Willen gelebt hatten, erwachten vom Tod. Nach der Auferstehung von Jesus verließen sie ihre Gräber, gingen in die heilige Stadt Jerusalem hinein und erschienen dort vielen Leuten. Der römische Hauptmann und die Soldaten, die Jesus bewachten, erschraken sehr bei diesem Erdbeben und allem, was sich sonst ereignete. Sie sagten, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Viele Frauen waren aus Galiläa mit Jesus zusammen nach Jerusalem gekommen. Sie hatten für ihn gesorgt und jetzt beobachteten sie das Geschehen aus der Ferne. Unter ihnen waren Maria aus Magdala und Maria, die Mutter von Jakobus und Josef, sowie die Mutter von Jakobus und Johannes, den beiden Söhnen von Zebedäus. Ich möchte beten. Gott, ich danke dir für das Kreuz. Ich danke dir für das, was du für uns getan hast. Ich möchte so beten, dass du uns die Augen öffnest, es neu zu verstehen. Und auch wenn wir das schon viele, viele Mal gehört haben, bitte ich, beweg uns neu. Und wenn wir es zum ersten Mal hören, dann bitte ich, erklär uns das, was am Kreuz damals geschehen ist. Amen. Ich möchte heute mit euch nur 2 Verse anschauen. Und es ist ein bisschen so wie ein Gemälde. Ich bin jetzt nicht so der Kunstliebhaber, aber ein bisschen kenne ich mich dank meiner Frau inzwischen aus. Und beim Gemälde ist ja manchmal so, du guckst ein Bild an und gehst weiter. Also ich zumindest, ne? Aber wenn man ein Gemälde mal so richtig anguckt, kann man viele Dinge entdecken, die man auf dem ersten Blick vielleicht einfach übersieht und gar nicht merkt. Und genauso, glaube ich, geht uns das mit der Kreuzigung. Wir können den Text einfach lesen. Und dann geht's weiter halt zur Auferstehung. Und wir werden merken, allein in den ersten 2 Versen sind so viele Hinweise, die wir vielleicht einfach nicht verstehen, weil wir den Hintergrund nicht kennen, den jüdischen Kontext. Und ich war selbst bewegt und berührt, was Gott da alles in den Text hineingelegt hat. Wir gucken 4 Sachen an. Einmal den Ausruf, den Schrei von Jesus. Wir stellen mal ein paar Warum-Fragen. Warum hat er denn diese Worte am Kreuz gewählt? Warum folgt eigentlich die Dunkelheit mitten am Tag? Warum um diese Uhrzeit? Jesus beginnt sein Gebet mit mein Gott, was verbirgt sich denn dahinter? Er hätte ja auch anders anfangen können. Und dann nochmal die große Warum-Frage, warum stirbt er überhaupt? Was war eigentlich Jesus seine Motivation? Jesus' Schrei war ein unerwartetes Ende. Jeder Erstleser wird annehmen, dass Jesus an diesem Punkt aufgegeben hat. Gott, du hast mich verlassen, du hast mich enttäuscht. Und Historiker, Gelehrte und sogar Kritiker, die dem christlichen Glauben skeptisch gegenüberstehen, sagen, diese Worte, die hat Jesus ausgesprochen. Warum? Gerade die Skeptiker sagen, naja, im Laufe der vielen Jahre wurde die Bibel einfach angepasst und diese Worte passen da nicht zu. Also, wenn du PR-Agent wärst und zum Beispiel eine neue Religion gründen möchtest, welche Worte würdest du dem sterbenden Religionsgründer in den Mund lesen? Also auf keinen Fall, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Man würde heute sagen, das ist eine PR-Katastrophe. Also also sofort ab in die Agentur, was können wir machen, um das irgendwie zu verschönigen, rückgängig zu machen, Fake News, so war es ja überhaupt gar nicht. Wer lässt denn seine Anhänger mit solchen Worten zurück? Wer lässt überhaupt seinen Glaubensgründer am Kreuz sterben? Das ist ja, also ihr kennt bestimmt das übliche Helden-Epos, ne? Der Held taucht auf, geht durch Gefahren, oh, dann kommt nochmal die Krise und dann, aber hier stirbt er einfach am Kreuz. Du kannst auch andere Glaubensgründer anschauen, Mohammed oder Buddha. Die haben andere Worte am Ende ihres Lebens gesagt. Ich habe mal Buddha rausgesucht, ich bin nicht sicher, ob das wirklich gebrieft ist. Buddha sagt, Jünger, dies erkläre ich euch, alle bedingten Dinge unterliegen der Auflösung, strebt unermüdlich nach eurer Befreiung. Das ist ja irgendwie tief, ne? Also jetzt nicht mein Ding, aber kann man bestimmt lange drüber meditieren. Was sagt Jesus? Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Deshalb sagen auch die Skeptiker, ja, also das schreibt man nicht hinterher. Das wird wahrscheinlich einfach so gewesen sein. Markus und Matthäus beginnen den letzten Satz in Aramäisch. Eli, Eli, lama sabachthani. Das ist interessant, weil sie eigentlich an ein griechisches Publikum schreiben. Warum dann überhaupt sozusagen das Aramäische nehmen? Und die These ist, dass die ersten Zuhörer das gehört haben. Und das ging so tief ins Herz, die haben es nie vergessen. Die haben es nie vergessen. Und warum? Weil es einfach so geschehen ist. Aber die spannende Frage ist ja, warum wählte Jesus denn diese Worte? Also sie waren total ungewöhnlich. Und dann noch der Zeitpunkt und die Dunkelheit, weil das spielt alles zusammen. Wenn wir die Bibel schauen, einfach mal bei Bibelserver eingeben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann stoßen wir sofort auf Psalm 22, weil Jesus eigentlich David zitiert. David ist der große König, der hat viele Lieder geschrieben, die nennen wir Psalmen. Und unter anderem hat er in seinem Leben ganz viele biografische Ereignisse verarbeitet. Und da gab es auch echt viele bei David. Da gab es heldenhafte Siege, Momente, wo er flüchten musste, Mord, Ehebruch. Aber obwohl wir ganz viele Situationen haben, finden wir keine Situation, wie sie in Psalm 22 beschrieben ist. Ich lese euch mal ein paar Verse aus Psalm 22 vor. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und was ist mit mir? Ein Wurm bin ich, kein Mensch mehr. Nur Hohn und Spott hat man für mich übrig. Alle Leute machen sich über mich lustig. Wer mich sieht, verzieht sein Gesicht und schüttelt verächtlich den Kopf. Überlass Gott deine Not, lästern sie. Der soll dir helfen und dich retten. Kommt es dir bekannt vor? Ab Vers 15, meine Kraft schwindet wie Wasser, das versickert und alle meine Knochen sind wie ausgerenkt. Mein Herz verkrampft sich vor Angst, meine ganze Kraft ist dahin, verdorrt wie eine staubige Tonscherbe. Die Zunge klebt mir am Gaumen, du lässt mich im Tode versinken. Eine Meute böswilliger Menschen umkreist mich, gierig wie wildernde Hunde. Hände und Füße haben sie mir durchbohrt. Ich kann alle meine Knochen zählen. Sie aber starren mich schadenfroh an, schon teilen sie meine Kleider unter sich auf und losen um mein Gewand. Und du kannst das ganze Leben von David durchscannen, dieses Ereignis findest du nicht, weil es niemals stattgefunden hat. Jetzt schauen wir uns mal Jesus an und seine letzten Tage. Eine böswillige Menge umkreist Jesus, als im Garten Gethsemane ihn gefangen nehmen. Menschen verspotten ihn, spucken ihn an. Die Menschen vor dem Kreuz warten, ob Elia, Gott kommt und ihm hilft. Geschlagen und unansehlich hängt er am Kreuz. Menschen verziehen das Gesicht. Jesu Hände und Füße werden am Kreuz durchbohrt. Die Soldaten losen um seine Kleider. Psalm 22 beschreibt keine Krankheit, keine Verfolgung, sondern eine Exekution. Und wir wissen, David hat länger gelebt, von der kann er es nicht gewesen sein. Und es gibt messianische Psalmen, die auf Jesus hinweisen. Und Jesus nimmt diesen Psalm und betet ihm am Ende seines Lebens. Und was er sagt ist, ich werde hingerichtet. Und eine Hinrichtung beinhaltet normalerweise auch eine Strafe. Also Jesus sagt, das Gericht kommt auf mich. Und dann wird es plötzlich dunkel. Es ist wieder, also Ungewöhnlich, Vers 45, am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel, diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Jetzt die Frage, okay, was bedeutet denn jetzt Finsternis im Alten Testament? Und Finsternis ist ein Zeichen des göttlichen Gerichts. Also Jesus sagt, das Gericht kommt über mich, es wird dunkel. Dunkelheit ist ein Zeichen, das Gericht Gottes kommt. Gerhard Meyer schreibt, die Finsternis ist ein Ausdruck dafür, dass Gott jetzt seinen Zorn und das Gericht über alle Sünden auf Jesus legt. Äußerlich und innerlich wird es dunkel für Jesus. Die Strafe für die Schuld der Menschheit beginnt für ihn auch innerlich zu zerdrücken. Das alles wird Realität im Kollaps des Kreuzestods, auf den es jetzt im körperlichen Sinne zugeht. Gott legt das Gericht über alle Sünden auf Jesus. Und das ist für mich ein unglaublicher Gedanke, den kann man kaum nachvollziehen, wie das funktionieren kann. Und ich verstehe, dass es äußerlich und innerlich dunkel wird für Jesus. Dann haben wir diesen Zeitpunkt, Vers 46, gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, lema sabachthani. Was passiert denn jetzt gegen 3 Uhr? Warum 3 Uhr? Ich meine, nicht überall werden ja Uhrzeiten aufgeschrieben. Rüdiger hat letzte Woche schon erwähnt, dass Passafest gefeiert wurde. Und genau an diesem Tag um 15 Uhr, also am Nachmittag, nicht 15 Uhr, wurden die Passalämmer im Tempel geschlachtet. Und mit dem Opfer der Lämmer gedachten die Juden dem Auszug aus Ägypten. Dem Volk Israel, das von der Sklaverei befreit wurde. Und auch da wieder haben wir die Parallele. Was war denn damals geschehen in Ägypten? Das Volk Israel war versklavt, es sollte befreit werden. Und vielleicht erinnert euch auch an das Passafest damals, als Gott gesagt hat, dass die Erstgeborenen in Ägypten geschlagen werden. Was haben die Israeliten gemacht? Sie sollten ein Lamm schlachten und Blut an die Türpfosten streichen. Und dann kam der Auszug. Also das Lamm stirbt, damit die Israeliten leben. Und was sagt Jesus damit aus? Er sagt, ich bin das Lamm Gottes. Ich sterbe für euch und ich werde euch aus der Sklaverei der Sünde herausführen. Jetzt ist die Frage, ist das wirklich notwendig? Ich mag gerne Alpha-Kurse leiten und merke, das ist eine Frage in Berlin, die hoch diskutiert ist. Also das ist ja eine, dass Jesus gestorben ist, aber dann die Frage, muss der überhaupt sterben? Und die Frage nach Sünde ist in Berlin auch, was ist eigentlich Sünde? Gibt es Sünde überhaupt? Was ist gut, was ist böse? Und ich habe überlegt, wie kann ich es erklären? Man bräuchte richtig viel Zeit dafür, von daher habe ich entschieden, ich erzähle einfach aus meinem persönlichen Leben. Ich kürze das ein bisschen ab und ich möchte Alexander Solzhenitsyn zitieren. Der hat Stalin kritisiert, wurde lebenslang in einem Gulag, in einem Arbeitslager verbannt und der hat einen Satz geschrieben, der viel besser zusammenfassen kann, als ich das tun könnte. Und er hat viel Schlimmes erlebt, wurde verfolgt und er schreibt Folgendes. Wenn es doch nur böse Menschen gäbe, die irgendwo heimtückisch böse Taten begehen und es nur nötig wäre, sie vom Rest von uns zu trennen und zu vernichten. Das wäre der einfache Weg. Und dann schreibt er, und das hat mich berührt in der Vorbereitung, aber die Grenze zwischen Gut und Bösen verläuft mitten durch das Herz jedes Menschen. Und ich kann mit euch nicht die großen Fragen durchgehen, die ich angesprochen habe. Ich kann euch nur in mein Herz hineinnehmen. Und in meinem Herzen merke ich, da ist das Gute durchaus vorhanden, aber da ist auch das Böse vorhanden. Paulus sagt, das, was ich tun möchte, das schaffe ich irgendwie nicht. Und das, was ich nicht tun möchte, das tue ich. Und genau das merke ich in meinem Leben. Ich merke, ich werde jeden Tag schuldig. Es gibt kleine Dinge, ich bin verheiratet, eine Frau, eine Tochter, haue ich daneben. Das kann manchmal klein sein, manchmal größer sein. Dann gibt es hier oben ja noch mein Kopfkino. Wenn ihr da manchmal reingucken würdet, ist auch nicht alles so ganz korrekt. Und dann merke ich für mich, was mache ich denn damit? Was mache ich mit meiner Schuld? Und ich rede gar nicht über dich, nur über mich. Und dann merke ich, ich brauche jemanden, der mir hilft. Ich brauche jemanden, der mich aus der Sklaverei, der Sünde herausholt. Ich brauche Jesus. Ich brauche einen Erlöser. brauche Vergebung. Und genau deshalb ist Jesus am Kreuz gestorben. Das Lamm Gottes, das haben wir im Lied ja auch schon gesungen, das für mich, für dich und mich gestorben ist. Von daher diese Worte Jesu, die Dunkelheit und der Zeitpunkt, die weisen alle auf eine Sache hin. Auf den Erlösungstod Jesu. Und ich habe vorhin schon gesagt, ich mag den Alpha-Kurs. Und da gibt es ein Beispiel, was mich immer wieder bewegt. Und der eine andere kennt das Beispiel bestimmt schon. Das verdeutlicht das für mich nochmal, was Jesus getan hat. Und zwar geht es um eine Situation in einem Konzentrationslager in Auschwitz. Am 31. Juli 1941 floh ein Häftling aus dem Konzentrationslager. Und ihr wisst, wie das damals gehandhabt wurde. Wenn jemand geflohen ist, hat man einfach willkürlich Menschen gestraft. In diesem Fall war das so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ab in den Hungerbunker. Und Hungerbunker hieß wirklich, du kommst in den Bunker und du kommst raus, wenn du tot bist. Und da war ein Mann, Franciszek Kajanowicz, wie immer ausgesprochen wird. Und die Wahl fiel auf ihn. Und in dem Moment schrie er aus, meine arme Frau, meine Kinder, sie werden mich nie wiedersehen. Als er das ausrief, trat ein kleiner, unscheinbarer Mann vor und sagte, ich bin ein katholischer Priester. Dieser Mann hat Frau und Kinder. Ich habe keine Familie. Ich möchte anstelle dieses Mannes hier sterben. Und tatsächlich ließen sich die Männer auf das Angebot ein. Dieser Mann war Pater Maximilian Kolbe. Er war 47 Jahre alt. Und dann gingen wir den neun anderen in den Hungerbunker. Und es wird berichtet, dass was ganz Wunderbares passiert. Er fing an zu beten. Die fingen an, Lobpreis zu machen. Und irgendwie war die Gegenwart Gottes in diesem Hungerbunker. Er starb als letztes, weil er noch nicht ausgehungert war, noch nicht gestorben war, gab ihm am 14. August 1941 eine tödliche Spritze. Er starb, weil ein anderer leben konnte. Und mich berührt die Geschichte immer wieder, weil sie mich so an Jesus erinnert. Es war ein Sieg wie der, den unser Herr Jesus Christus errungen hat. Und dieses Beispiel ist für mich eindrücklich. Und trotzdem ist Jesus ein Sieg. Sein Sterben noch viel krasser und wunderbarer. Er beginnt ja das Gebet mit, mein Gott, mein Gott. Und ich glaube, dass in diesen vier Worten eine unendliche Leidenschaft und Hingabe für Jesus zu finden ist. An wen wendet er sich in dem Moment, wo er ganz alleine ist? An seinen himmlischen Vater. Mein Gott, mein Gott. Er hätte ja auch ganz anderes beten können. Was ist los? Kann ja gar nicht sein. Scheibenkleister. Damit habe ich nicht gerechnet. Was sagt er? Mein Gott. Mein Gott. Er hat sich erstaunlicherweise auch nicht beschwert über die körperlichen Leiden. Das würde mir als erstes einfallen, ne? Dass man sagt, boah, ich bin gerade von meinen Freunden verlassen worden. Ich hänge ja am Kreuz. Also, was ist hier los? Aber darum geht es ihm gar nicht, sondern was war das größte Leid in diesem Moment? In dem schwierigsten Moment seines Lebens. Der Schmerz war, dass er einfach alleine war. Ich musste an so ältere Ehepaare denken, wo das manchmal passiert, ein Teil stirbt und kurze Zeit später stirbt das andere Teil vom Paar, weil die so eng verbunden waren, dass die irgendwie nicht ohne einander leben können. Und jetzt schauen wir uns den Vater und den Sohn an. Das sprengt natürlich auch wieder meine Grenzen zumindest, wenn man eine Ewigkeit zusammen unterwegs ist. Also das ist eine sehr lange Zeit. Also stelle ich mir vor, die Seele vom Vater und vom Sohn, die waren so eins verinnerlicht. Die zu trennen, ist unvorstellbar. Und das war die größte Strafe für Jesus. Die Hölle wird auch beschrieben als Absenz von Gott. Also das Gott ist nicht da. In der Hölle ist null von Gott. Und was passiert dir? Gott ist weg. Es ist null von Gott. Also Jesus begibt sich genau an diesem Ort. Er war verlassen, verflucht. Und er stirbt für alle Sünden, die jemals geschehen werden und alle Sünden, die jemals geschehen sind. Seine Gerechtigkeit wird zu meiner Gerechtigkeit. Mein Gott, mein Gott. Wir sehen aber auch da drinne den perfekten Gehorsam von Jesus als Sohn. In Jeremia 30, 22 lesen wir, das ist so ein Bundesschluss, ihr sollt mein Volk sein und ich will euer Gott sein. Also Gott schließt einen Bund mit seinem Volk. Und das Volk Israel hat das Vorrecht zu sagen, mein Gott. Das konnte ja gar nicht jedes Volk sagen. Sondern Gott hat souverän das Volk Israel erwählt und sie dürfen sagen, mein Gott. Und dann gibt es die Zusage, wenn du gehorsam bist, wenn du mir nachfolgst, dann werde ich dich segnen. Ich werde bei dir sein. Und diese Zusage gilt auch heute noch, wenn wir Jesus nachfolgen, er wird uns nie alleine lassen. Also der einzige Mensch, der alles richtig gemacht hat, für den die Zusage nicht gilt, ist Jesus. Es wird nie wieder so sein. Also Jesus greift dieses mein Gott auf als Worte, die wie ein Bundeszeugnis sind und sagt damit aus, himmlischer Vater, ich stehe zu dir. Auch mitten im Leid. Ich folge dir nach. Miriam Kühlmer Vogt, eine Theologin, hat das wunderbar formuliert. Die letzten Worte, die Jesus spricht, bevor er stirbt, sind keine Feststellung, keine Resignation und keine Absage an den Glauben, sondern sind ein Gebet, ein Flehen, ein Festhalten an diesem Liebenden gegenüber, das er Gott nennt. Seine ganze Aufmerksamkeit, seine ganze Hinwendung gilt einzig und allein Gott. Und als er stirbt, stirbt auf Gott hin ausgerichtet, er stirbt in Gott hinein. Das ist perfekter Gehorsam. Deshalb wird Jesus gerecht gesprochen. Und jetzt passiert dieser Tausch, der auch schwer zu verstehen ist. Gott behandelt dich und mich, als ob wir sündlos gelebt haben. Also Jesus nimmt den Fluch auf sich, den wir verdient hätten. Und behandelt uns wie Jesus. Da geht bei mir sozusagen, da denke ich, das kann doch gar nicht sein. Also ich kenne ja mein Leben, Gott kann mich doch nicht wie Jesus behandeln. Ja genau, darum ist Gott Gott und Klaus Klaus. Weil er sich dazu entschieden hat, uns so zu behandeln. Das ist Gott. Und Karfreitag ist eine Erinnerung an das, was du und ich eigentlich verdient hatten. Und dann kommt dieser Tausch, dass Jesus sagt, ich übernehme das. Ich übernehme deine Schuld. Der letzte Punkt. Das große Warum. Was war denn jetzt Jesus seine Motivation? Und die ist ganz einfach zu beantworten. Seine Liebe für uns. Man könnte ja auch sagen, Jesus war ja da, um den Vater zu verherrlichen. Das war seine Aufgabe. Aber das hätte auch im Himmel machen können, den Vater verherrlichen. Das ist nicht falsch, aber auch nicht richtig. Das Kreuz ist der größte Liebesbeweis, den Jesus ergeben hat. Der Vorhang fällt, da gehe ich nicht drauf ein, aber da gibt es im Text noch andere Sachen. Rüdiger hat letzte Woche darüber gesprochen, über den Vorhang im Tempel, der fällt. Und du und ich, wir werden im Alten Testament ja Heiden gewesen und wenn da das Allerheiligste ist, hätten wir ja gar keine Chance gehabt, irgendwie dahin zu kommen. Und das ist schon spannend, diese Szene zu beobachten. Und du und ich haben freien Zugang zu Gott. Und für mich, ich musste sofort an den verlorenen Sohn denken. Viele von euch kennen die Geschichte. Da gibt es ja eigentlich zwei Söhne. Der eine Sohn, der alles verbockt hat und dreckig ist, alles Geld verprasst hat, stinkt. Und ich kann mir nur vorstellen, dass er so ungefähr auf seinen Vater zugegangen ist. Er hat nicht mal den Kopf gehoben. Und er kennt die Geschichte, dann kommt der Vater, läuft auf ihn zu umarmt ihn, setzt ihn als Sohn ein. Genau das ist, was am Kreuz geschehen ist. Du kannst heute kommen und sagen, das bin ich. Dreckig, verloren, ohne Gott. Und Gott ist da. Du kannst heute sagen, Jesus, ich möchte mein Leben anvertrauen. Ich erkenne, ich bin sündig. Das hat der verlorene Sohn erkannt. Der hat gemerkt, ich habe es total verkackt auf gut Deutsch. Aber dann gibt es ja den anderen Sohn. Der beobachtet die Szene einfach nur und denkt, kann ja gar nicht sein. Kann ja gar nicht sein. Der kriegt alles, ich krieg nichts. Das heißt, er ist beim Vater, aber er kennt den Vater gar nicht. Und nach 100 Jahren Lukas-Gemeinde werden dir nicht helfen, wenn du nicht zum Vater kommst. Und ich weiß nicht, wo du stehst im Glauben. Wir werden gleich das Abendmahl feiern. Und das ist deine Möglichkeit, das ist deine Möglichkeit, zum ersten Mal oder wieder neu zu Jesus zu kommen. Das ist deine Möglichkeit zu sagen, Jesus, ich mach wieder reinen Tisch. Danke, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Und ihr wisst ja, die einzige Person, die sozusagen bei dir jetzt nicht geklappt hat, sag ich mal, ist Jesus. Das heißt, bei allen anderen sagt er, wenn du umkehrst, ist er da. Er heißt dich herzlich willkommen. Ich möchte schließen mit Friedrich von Bodelschwing, einem geistlichen Vater, den wir in Deutschland haben. Der hat das wie folgt formuliert. Empfangen wir durch das Kreuz die Vergebung, erschließt uns Christus den Weg in Gottes Heiligtum. Dann sind wir am Ziel angekommen. Dann stehen wir da, wo die Sonne der Barmherzigkeit uns bescheint. Dann sind wir in der Lage, in der uns nichts mehr fehlt und nichts mehr verdammt, weil Gottes Liebe uns völlig umfasst. Das ist das Ziel. Das Ziel ist, zu Gott zu kommen. Und das dürfen wir jetzt gleich machen. Und ich freue mich auf das Abendmahl.